Ich denke, gerade heutzutage, wenn das dann vorkommen sollte, ist vermutlich die Ausnahme, aber ich denke, dann sind die Auszubildenden auch relativ schnell weg. Also dann ist der Markt gerade einfach so dankbar, technische oder handwerkliche Azubis zu haben, dass die dann einfach zum anderen Betrieb weg sind. Da war ich überrascht und auch so ein bisschen beruhigt, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir alle denken. Also das Ganze ist immer noch auf dem gleichen Standard von Bildern, die erstellt werden können. Da sind wir noch nicht so weit, dass der Roboter alles von alleine macht und gar nicht mehr vom Menschen gesteuert wird. Also 50% wissen direkt, was sie machen wollen. Und dann gibt es aber auch immer einen Prozentteil, der sich damit noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt hat und der dann auch eher genervt ist von diesen Bereichen.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und ein herzliches Hallo von mir, Martin. Servus.
Hallo. Und auch ein herzliches Hallo an den heutigen Gast. Und zwar haben wir heute im Gespräch Linus Klostermeier. Er ist Junior Digital Marketing Manager bei Dürken Coatings und Ausbildungsbotschafter. Hallo Linus.
Hallo ihr beiden.
Hi. Erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat.
Sehr gerne.
Wir freuen uns sehr. Wir werden auch gleich berichten, woher wir den Linus kennen und warum wir ihn unbedingt im Podcast haben wollten. Und Linus, wir haben immer am Anfang was vorbereitet. Genau. Wir stellen dich gerne kurz vor, damit die Zuhörer schon mal ein Gefühl haben, wer du bist.
Genau, und ob das stimmt, was wir so zusammengeschrieben haben. Unser heutiger Gast kommt diesmal von außerhalb der Aufzugsbranche. Bei uns ist Linus, der uns frischen Wind aus dem Bereich digitales Marketing mitbringt und auch konkrete Einblicke in die Ausbildungswelt zeigt. Linus ist Junior Digital Marketing Manager bei Dürken Coatings. Was besonders spannend ist, Linus ist auch als Ausbildungsbotschafter unterwegs. Das bedeutet, er ist ein direkter Ansprechpartner für junge Leute, die sich für eine Ausbildung interessieren. Er teilt uns seine persönlichen Erfahrungen aus seinem dualen Studium. Linus hat sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Thema beschäftigt, das uns alle bewegt. Große Sprachmodelle und deren Potenziale und Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Welche Herausforderungen in unserer Branche wir uns in Zukunft stellen müssen, in Bereichen wie Ausbildung, Nachwuchsförderung, KI, Digitalisierung. Darüber reden wir heute mit Linus. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die Gespräche.
Danke. Schön, dass ich da sein darf heute bei euch.
Ja, ich finde es total schön, dass wir jemand wirklich so jungen, möchte ich an der Stelle sagen, im Gespräch haben. Wir haben ja immer viele erfahrene Gäste bei uns. Und ich bin jetzt wirklich sehr neugierig und freue mich extrem drauf, mal Blickwinkel von dir zu hören, weil ich das unheimlich wichtig finde, dass alle verschiedenen Blickwinkel gemischt werden.
Von jung und alt. Wir haben uns kennengelernt auf dem Schwärmer Symposium dieses Jahr.
Genau.
Da saß man in eurem Vortrag drin. Und eigentlich schon während dem Vortrag haben Alice und ich uns gesagt, so, Mensch, das wäre doch mal ein Gast für uns im Podcast.
Also da waren wir uns so nur kurzer Blick rüber und dann war es uns beiden klar, würden wir gerne mal ein paar mehr Fragen stellen. Eine grundsätzliche Frage, wie kam es denn dazu, dass du als Person, die außerhalb der Aufzugsbranche ja tätig ist, bei den Schwelmern, also beim Schwelmer Symposium dabei warst? Da warst du ja in Begleitung, ne? Du warst ja nicht ganz alleine da.
Genau, ich war mit der Frau Petra Greck war ich da, die ebenfalls von der SIHK aus Hagen kommt. Und sie hat die eigentliche Ansprechpartnerin für dieses Programm der Ausbildungsbotschafter Britta Kruse hat sie vertreten. Und das Ganze ist so abgelaufen, dass die Britta kam, glaube ich, einen knappen Monat vor dem Event, vor dem Schwelmer Symposium auf mich zu und hat halt einfach angefragt, ob ich mir das prinzipiell vorstellen könnte, dann einen Vortrag zu halten, weil das interessant wäre für die Anwesenden. Und dann dachte ich mir, ja, das ist eigentlich gar nicht so meine berufliche Heimat. Ich kenne mich jetzt selber auch eher weniger mit Aufzügen aus. Aber ich dachte, das ist ein spannender Einblick in eine bis dato noch komplett eher unbekannte Branche und warum nicht? Also da kann man ja eigentlich immer nur was lernen und deswegen dachte ich mir sehr gerne.
Ja, was war denn der Grundgedanke, warum letztendlich ein Ausbildungsbotschafter in der Aufzugsbranche vorgestellt werden könnte?
Mhm. Ich denke, dass es für jede Branche und besonders auch die Aufzugsbranche relevant ist, einfach neue Fachkräfte zu gewinnen, den Nachwuchs einfach zu akquirieren. Und da bin ich selber einfach von diesem Projekt der Ausbildungsbotschafter sehr überzeugt und glaube, dass das eine echt sinnvolle Initiative ist. Und wenn man das dann verschiedenen Personen, die über ganz Deutschland verteilt sind, näher bringen kann, die dann vielleicht nach Hause fahren und dann selber dieses Projekt ins Leben rufen bei sich oder daran teilnehmen, dann ist da, glaube ich, eine Menge gewonnen.
Was macht denn ein Ausbildungsbotschafter konkret, damit unsere Zuhörer das mal auch verstehen?
Genau, die Rolle des Ausbildungsbotschafters ist es eigentlich, dass Auszubildende aus dem zweiten bis dritten oder dann auch vierten Lehrjahr an Schulen gehen und dort einfach ab der Jahrgangsstufe 9 den Schülerinnen und Schülern die duale Berufsausbildung, also ganz klassisch jetzt kaufmännisch oder technisch oder auch das duale Studium dann natürlich in den Jahrgangsstufen höher dann einfach näher bringen, um eine Alternative zum klassischen Vollzeitstudium aufzuzeigen.
Das heißt, du bist ein Ausbildungsbotschafter allgemein, aber letztendlich vertrittst du auch deine Firma. Du gehst an Schulen und beantwortest den Schülern aus deinem Blickwinkel. Also du bist ja noch nicht so lange raus aus der Schule. Ne? Du hast ja, glaube ich, da einen anderen Zugang, wie wenn jemand schon 20 Jahre im Berufsleben oder im Ausbilderleben drin ist. Und soll es die Schüler dazu bewegen, auch tatsächlich sich eventuell auch für eine Ausbildungsstelle in deinem Betrieb zu interessieren oder geht es wirklich allgemein darum oder geht es um beides?
Ja, das ist natürlich das Interesse des Unternehmens. Also das Unternehmen sendet ja seine Azubis aus dem eigenen Interesse her ab quasi. Aber in erster Linie soll es natürlich darum gehen, einfach eine mögliche Alternative aufzuzeigen. Und wenn sich dann ein paar Schüler oder auch Schülerinnen dann dazu entscheiden, die Ausbildung bei dem jeweiligen Unternehmen zu machen, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation, wenn man so dann komplett direkt einfach neue Auszubildenden gewinnen kann.
Wenn du an so eine Schule gehst, wie viele Schüler, Schülerinnen haben denn schon mal einen konkreten Plan, was sie denn einfach machen wollen? Oder sagen die einfach, oh, schau mal, was auf mich zukommt?
Puh, also da würde ich sagen, das ist ungefähr 50-50. Also 50% wissen direkt, was sie machen wollen. Erstaunlicherweise recht viele wollen Psychologie studieren. Also das scheint gerade so das Trendthema zu sein. Und dann gibt es aber auch immer einen Prozentteil, der sich damit noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt hat und der dann auch eher genervt ist von diesen Bereichen Berufsorientierung und von dem Lehrer oder der Lehrerin, die da meistens dann direkter Ansprechpartner sind und all so Programme an die Schule holen. Und dann ist es immer sehr spannend zu sehen, wie die dann oder wie dann die Schüler plötzlich, wenn wir in die Klasse oder in die Aula reinkommen, dann direkt so einen Switch haben, weil sie dann direkt feststellen, boah, die sind gar nicht so anders wie wir, die sind noch in einem ähnlichen Alter. Da können wir wirklich mal Fragen stellen, die wir uns jetzt vielleicht nicht trauen, unserem Lehrer zu stellen oder die wir jetzt nicht trauen, vielleicht anderen Mitarbeitern zu stellen, die dann schon ein bisschen älter, ein bisschen weiter weg sind. Und das habe ich bis jetzt durch die Bank bei jedem Auftritt erfahren dürfen.
Also die tauen dann richtig auf, weil sie auf Augenhöhe das Gespräch erwarten.
Genau, also wenn noch nicht während des Vortrages, dann spätestens in der Fragerunde oder dann nach dem Vortrag, das ist mir auch schon öfter widerfahren, kommen sie dann wirklich nach vorne, direkt ins Gespräch und fragen dann auch so Sachen, wie sieht's aus mit der Vereinbarkeit von Studium und Arbeit oder wie ist das Gehalt, wie viel bekomme ich dann netto raus? Also das sind dann vielleicht nochmal Fragen, die man jetzt vielleicht so einem älteren Unternehmensvertreter in Anführungszeichen nicht unbedingt so direkt stellen würde.
Was würdest du sagen, was ist die häufig gestellte Frage?
Zum dualen Studium auf jeden Fall, ob man dann noch Freizeit hat, ja.
Also machen sich viele Gedanken, wenn sie sich an den Betrieb und den Unterricht binden, dass dann keine Freizeit mehr vorhanden ist.
Genau, ja, ich glaube gerade, wenn man dann aus der Schule rauskommt und meistens dann um 13 Uhr Schulschluss hat, so war es bei mir auf jeden Fall, dann ist es natürlich schon eine Umgewöhnung, wenn man dann bis 16 Uhr im Betrieb ist und dann abends noch Vorlesungen hat. Aber auch da glaube ich, wenn man das so ein bisschen erklärt und wenn ich auch von meinen eigenen Erfahrungswerten berichtet habe, ging das eigentlich dann recht schnell, dass dann der Sachverhalt dann eigentlich auch geklärt war und das Interesse dann auch ja, den Herausforderungen vielleicht dann auch überwogen hat.
Würdest du denn sagen, dass der finanzielle Anreiz, der das Berufsleben ja bringt, es aufwiegt, die Freizeit zu vernachlässigen bei der jungen Generation?
Das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil sie super individuell ist. Aber ich denke, die meisten werden auch während eines Vollzeitstudiums arbeiten müssen und dann verlieren sie natürlich auch Freizeit, aber da natürlich zu einem höheren Stundenlohn. Also das muss man auch klar sagen. Man wird dann als Werkstudent meistens natürlich höher vergütet als jetzt ein Auszubildender. Das dazu, aber ja, was kann ich dazu sagen?
Vom Gefühl her, was mich persönlich interessieren würde, wie ist denn die Einstellung grundsätzlich von den jungen Menschen gegenüber einer Ausbildung? Ist es eher die Tendenz zu sagen, ich möchte studieren, oder ist das Interesse auch an einer, sage ich mal, klassischen Ausbildung auch da? Oder wie verteilt sich das von deinem Gefühl her, was du so erlebt hast?
Das ist tatsächlich recht auf Schulform abhängig. Also wenn wir jetzt an einem Gymnasium sind, dann ist da die überwiegende Mehrheit ist klar für Studium oder stellt sich das auch ganz...
90%, ja?
Ja, 80-90%. Wohingegen, wenn wir jetzt an einer Gesamtschule oder an einer Realschule sind, dann war es immer so, dass da auch bei vielen eine Ausbildung als ersten Schritt auf jeden Fall in Frage kommt und dann viele die Idee haben, nach der Ausbildung dann noch ein Studium obendrauf zu setzen.
Du bist ja eher quasi im kaufmännischen Bereich unterwegs, also IHK. Gibt es denn sowas auch für die Handwerksberufe? Solche Ausbildungsbegleitungen oder
Ausbildungsbotschafter?
Botschafter. Also da ist es meistens so, dass eine ganz bunte Mischung an Ausbildungsbotschaftern bei Termin anwesend ist, von kaufmännisch über technisch und natürlich auch eine große Bandbreite von verschiedenen Unternehmen vertreten sind. Das einfach gewährleistet ist, dass für jeden Ausbildungsberuf oder jedes duale Studium dann auch immer ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin aus einem ähnlichen Bereich dann auch anwesend ist, um dann die Fragen auch direkt beantworten zu können.
Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich glaube, für die Zuhörer ist es wichtig zu wissen, Ausbildungsbotschafter gibt es tatsächlich bundesweit. Das gibt es nicht nur in der Region von Wuppertal, wo wir uns kennengelernt haben, sondern die gibt es bundesweit. Ich weiß nicht, kannst du erzählen, wie man herausfindet, an wen man sich in der Region wenden kann? Ist dir das bekannt?
Ja, am besten, man geht dann einfach über die jeweilige Webseite der IHK, die dann ja, den Landesverband ist, glaube ich, vor Ort betreut. Und da findet man dann unter Schlagwörtern wie Ausbildungsbotschaftern oder ich glaube, kein Abschluss ohne Anschluss ist da das größere Programm, findet man dann immer den jeweiligen Ansprechpartnerin der jeweiligen IHK. Und dort kann man sich dann einfach bei Interesse ja, einfach melden.
Ich vermute mal, bei der Handwerkskammer, die ja für den technischen Bereich zuständig ist, das Gleiche. Dass man über die Webseite der Handwerkskammer geht und dort auch Ausbildungsbotschafter. Was ich anbieten kann, wir recherchieren und hängen tatsächlich diese Links für die Zuhörer einfach unter die Folge in die Shownotes. Das heißt, allen, die es da mal interessiert, zu gucken, gibt es das in der Region, wird das angeboten, können Sie da mal draufklicken.
Genau, wir fragen da dazu.
Genau. Grundsätzlich nochmal zum Ausbildungsbotschafter. Wie bist du denn dazugekommen, Linus?
Bei mir im Betrieb war es so, dass über die HR-Kollegin der Kontakt quasi an uns Auszubildende herangetragen wurde. Und dann konnten wir uns quasi bei Interesse melden. Und da ich den Bereich der Berufsorientierung gerade nach der Schule als super essentiell empfinde, war ich da sofort dabei und habe mich dann da quasi ja, freiwillig gemeldet. Und dann kam dann ein paar Wochen später auch die Einladung zu so einer Kurzausbildung zum Ausbildungsbotschafter, wo wir dann quasi, ich glaube, wir waren fast 20 Azubis in die SIHK nach Hagen, weil das unser nächster Standort ist, eingeladen worden sind. Und dort haben wir dann ja, Dinge wie Gesprächstaktiken oder wie man gescheit vor einer Klasse präsentiert, haben wir dann dort nochmal neu gelernt. Oder wenn man da schon ja, sich ein bisschen ausgekannt hat, dann einfach ja, die Skills so ein bisschen verfeinert.
Für alle vielleicht, die selber Ausbildungsbotschafter werden, gerne werden würden, wie schätzt du das ein? Wie war es denn schwierig zu sagen, okay, ich lerne vielleicht noch ein bisschen was dazu, oder ist es wirklich schwierig, vor den Schülern zu präsentieren? Oder
was muss man denn mitbringen,
sagen wir mal so? Genau, oder wie geht es dir auch damit? Kannst du da berichten?
Also ich denke, was wichtig ist, dass man ein Interesse hat und auch eine Bereitschaft, sich vor eine größere Gruppe an Schülern und Lehrern hinzustellen und dann einfach zu berichten. Das fällt einem eigentlich recht leicht, weil man ja über Dinge berichtet, die man selber erlebt hat. Also es ist kein Fachvortrag über irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenhänge, sondern es geht ja darum, wie die eigenen Empfindungen und Erfahrungen zu der eigenen Ausbildung sind oder waren. Und das, glaube ich, verleiht unglaublich viel Sicherheit, weil man ja in dem Bereich der Experte ist. Und dann so Taktiken, wie man mit Zwischenrufen klarkommt, das wird einem alles nochmal beigebracht, ist jetzt aber in meiner ja anderthalbjährigen Erfahrung als Ausbildungsbotschafter noch keinmal vorgekommen. Ist eher ganz im Gegenteil. Also die Schülerinnen und Schüler sind meistens sehr froh darüber, dass da jemand im gleichen Alter vor ihnen steht, der ihnen ihre ja, Fragen beantwortet, und sind da meistens super ja, still, entweder weil sie gar nicht mehr zuhören oder weil sie interessiert sind. Also das ist eigentlich ein sehr dankbares und ein sehr angenehmes Publikum.
Okay, also eine super angenehme Stimmung letztendlich, wenn man dann bei den Schülern unterwegs ist, und Offenheit zum größten Teil. Es gibt ja immer ein paar, die interessiert es nicht, so ist es im Leben. Weil es gibt bei allen Vorträgen diejenigen, die gerne eigentlich gar nicht da wären, aber an für sich, es ist eine super angenehme, dankbare Stimmung, die du erlebst.
In meiner Erfahrung immer. Also sowohl die Lehrer, die so Berufsberatung machen, sind super happy, dass wir da sind, weil es natürlich eine andere Perspektive mit einbringt, als auch die Schüler, die dann endlich mal ihre Fragen ja, stellen können. Und ich glaube, was das Ganze auszeichnet, das hattet ihr ja vorhin auch schon mal angesprochen, ist dieser Kontakt auf Augenhöhe. Also das ist nicht von oben herab, weil man irgendwie älter ist, länger im Berufsleben ist, sondern das ist nahezu im gleichen Alter, trifft man aufeinander und kann dann wahrscheinlich auch in einer bisschen anderen Sprache berichtet man dann einfach. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil des gesamten Projekts.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, mir persönlich hat das auch was gebracht oder hat mich entwickelt? Oder wenn du so ein bisschen zurückblickst auf die anderthalb Jahre, hat es mit dir was gemacht?
Definitiv. Also alleine dieses kontinuierliche vor größeren Gruppen stehen, sich da natürlich präsentieren und da auch was berichten, das bringt was, weil ich finde, das ist genau ein Skill, der einfach einer ständigen Schulung bedarf und einer ständigen Wiederholung bedarf. Und dann auf der anderen Seite, man kann natürlich ein bisschen was mitgeben. Und bei mir war es damals so, ich hatte zum Glück eine recht gute Berufsorientierungsphase. Aber natürlich, das geht immer besser. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive durch meine Erfahrungen den Schülern von heute so ein bisschen was mitgeben kann, dann ja, mache ich das super gerne, weil ich mir genau sowas damals auch gewünscht hätte.
Jetzt war es ja zu meiner Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ist ja schon ein bisschen her, war damals der Zeitpunkt, also ich habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht, dass es damals nie, also man schauen musste, dass man einen Ausbildungsplatz bekommt. Das hat sich ja eigentlich komplett gedreht. Also es ist quasi eigentlich ein Azubi-Markt, wo sie die Azubis aussuchen können, wo sie hingehen. Was denkst du denn, was muss ein Arbeitgeber oder ein Ausbilder denn mitbringen oder zeigen, um interessant zu sein für die Jugend von heute?
Ich glaube, der essentiellste Punkt ist da auf jeden Fall eine sinnhafte Tätigkeit. Also das ist Platz 1, dass die Azubis von Beginn an schon Verantwortung bekommen. Natürlich in einem Rahmen, der immer ja, organisch mitwächst, aber ich glaube, das ist essentiell. Und ich glaube, einfach ein wertschätzendes Begegnen auf Augenhöhe. Weil ich glaube, wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast, die Generation heute, gerade im technischen, gerade im handwerklichen Bereich, hat einfach diese großen Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, das sollte den Betrieben bewusst werden. Und dann sollte einfach ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden, auch während der gesamten Ausbildung. Ich glaube, dieses Bild, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist nicht verkehrt, wenn das zu einem gewissen Bereich noch zutrifft, aber in der Form, wie mir das auch berichtet wurde, dass das so früher mal war, ich denke, das ist einfach in der aktuellen Zeit ja nicht mehr zeitgemäß und so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen und schreckt dann natürlich mögliche Auszubildende dann einfach ab.
Also wird dann viel Negatives berichtet, wie es in der Vergangenheit war? Oder weil ich versuche mich gerade selber zurückzuerinnern. Ich habe auch zuerst eine Ausbildung gemacht, dann weitergedacht. Ich muss zugeben, dass ich in meiner Ausbildung unglaublich viel Wertschätzung erlebt habe. Also mir hat das nicht gefehlt. Vielleicht hatte ich Glück mit meinem Betrieb. Ja. Allerdings wird da wirklich auch viel Negatives berichtet.
Von den älteren Kollegen ab und zu, dass sie es noch anders erfahren haben.
Okay, und darf ich fragen dann, wie alt sind diese Kollegen?
Also so ungefähr.
Ja, 55 bis 60. Okay. Da so an einigen Stellen schon. Ja. Aber ich denke, gerade heutzutage, wenn das dann vorkommen sollte, ist vermutlich die Ausnahme, aber ich denke, dann sind die Auszubildenden auch relativ schnell weg. Also dann ist der Markt gerade einfach so dankbar, technische oder handwerkliche Azubis zu haben, dass die dann einfach zum anderen Betrieb wechseln. Ja. Und ich glaube, das lockt dann immer noch viele Azubis an, wenn dann Unternehmen sagen, hier könnt ihr Verantwortung übernehmen. Wertschätzung ist ein extrem wichtiges Thema, finde ich, was einfach entgegengebracht werden sollte und für mich eigentlich auch selbstverständlich ist, weil es nur Vorteile mit sich bringt. Genau, und das sind so die meisten positiven Faktoren, die, glaube ich, Auszubildende suchen und natürlich auch das Gehalt, aber da tut sich ja gerade zum Glück auch was, dass man da mit den Jahressätzen oder mit den Ausbildungsvergütungen ja immer schrittweise höher geht.
Mhm. Welche Ausbildung oder duales Studium steht denn zurzeit hoch im Kurs?
Da kenne ich natürlich jetzt die ganzen Statistiken nicht, aber ich denke, im kaufmännischen Bereich ist es ganz klassisch Bürokaufmann oder Bürokauffrau. Und im technischen Bereich bin ich nicht so drin, aber während der Vorträge wurde oftmals was im Bereich Metallverarbeitung, Schlosser erwähnt. Ich denke, das ist dann recht interessant. Und was da auch noch für mich spannend war, dass so die Vorurteile, das ist jetzt ein klassischer Männer- oder ein klassischer Frauenberuf, die haben sich sehr aufgeweicht in meiner Wahrnehmung. Also es ist immer öfter der Fall, dass auch Schülerinnen sich für einen sehr handwerklichen oder sehr technischen Bereich interessieren. Und das fand ich oder finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
Ja, das ist sehr schön zu hören, ja. Dass tatsächlich aber auch Männer gern zum Beispiel eine Friseurlehre machen. Ja. Ne? Also dass es nicht abhängig mehr vom Geschlecht ist.
Also ich meine, man kann es jetzt auch auf die Aufzugsbranche rumreißen. Also sicherlich, wenn du einen Neubau machst, dann musst du schon anpacken und schon Kraft haben, aber ich denke mal, alles, was danach ist, Störung, Reparatur, Wartungen, das ist einfach geschlechterunabhängig, was man da machen kann. Genau. Da brauchst du nicht mehr die Kraft dazu, um deine Schienen zu stemmen. Und das finde ich auch gut, wenn da auch mehr Frauen bei uns tätig sind.
Wir haben auch eine Frau im Podcast gehabt an der Stelle.
Nicht nur eine,
aber schon. Ja, nein, aber eine, die tatsächlich selber montiert hat. An dieser Stelle viele Grüße an die Dani. Also wenn es euch interessiert, hört gerne in die Folge rein mit Dani Kleiber. Die hat in Aufzügen gearbeitet und aber auch offshore. Die hat tatsächlich die Aufzugsanlagen draußen in den Windkrafträdern geprüft und da ist da rumgekrapselt, rauf und runter bei der Prüfung. Also kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören, wie begeistert sie von ihrer Aufgabe erzählt hat an die jungen Frauen draußen. Kann durchaus wirklich viel Spaß machen. Linus, was mich interessieren würde, du kamst ja, hattest wahrscheinlich vorher keinen Kontakt zu der Aufzugsbranche. Oder? Das war das erste Mal, so eine Berührung in Schwelm. Ja. Wie war dein Empfinden so? Wie fandst du denn so die Menschen, auf die du eingetroffen bist?
Ich war sehr überrascht, wie vielfältig das ganze Thema ist. Also das muss ich auf jeden Fall sagen, weil normalerweise nutze ich einen Aufzug, ich denke, wie die meisten von uns, als Kunde oder als Passagier. Ich steige ein, drücke dann den Knopf und dann fährt er mich hoffentlich auf die jeweilige Etage. Und als ich dann vor Ort war und die verschiedenen Unternehmen und auch Menschen kennenlernen durfte, war ich schon überrascht, was für verschiedene Bereiche es gibt, von Sensorik bis über Federn. Also das war eine komplette Spannbreite, mit der ich so in meiner anfänglichen Naivität nicht wirklich gerechnet habe, ja.
Okay. Positiv überrascht oder Overload oder?
Ja, positiv überrascht, dass es so verschiedene Bereiche gibt und dass trotzdem ausnahmslos mit allen Menschen, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, waren alle super freundlich, super zugewandt und auch interessiert an unserem Vortrag zu den Ausbildungsbotschaftern, womit ich jetzt auch eher nicht so gerechnet habe, weil der ja komplett aus der Reihe gefallen ist. Also da gab es ja keinen spezifischen Bezug zur Aufzugsbranche. Aber ja, der wurde dennoch sehr positiv aufgenommen und dann haben sich die Zuhörer dann bedankt oder haben viele Fragen gestellt, was natürlich auch auf ein Interesse schließen lässt. Da war ich sehr positiv überrascht.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass dein Vortrag war derjenige, der wahnsinnig viele Fragen ausgelöst hat. Und das fand ich auch super, weil da merkt man einfach, dass ganz viele, und mir ging es vorher auch so, also deswegen danke, ich wusste noch nicht mal, dass es gibt einen Ausbildungsbotschafter. Und so ging es vielleicht allen anderen auch, aber es gab viele Fragen, das heißt, viele fanden es interessant und wollten einfach da noch mehr drüber wissen. Ja.
Jetzt bist du im digitalen Marketing auch unterwegs und die Aufzugsbranche kämpft ja auch immer an Nachwuchskräften, Fachkräfte und auch generell an Sichtbarkeit. Jetzt mal dich als Experte, was würdest du denn uns in der Branche raten zu machen, damit wir mehr sichtbar sind? Gibt es denn da schon mal, weil wie gesagt, viele steigen ja nur ein in die Kabine, fahren hoch, fahren runter, steigen aus und schon ist das Ding wieder vergessen. Was könnte man zum Beispiel machen?
Das ist eine sehr gute Frage, muss ich auf jeden Fall euch beiden zurückwerfen. Ich denke, was vielleicht helfen würde, jetzt vielleicht so ein bisschen von mir geschlossen, wäre das Optische, weil das halt das ist, was man sieht. Also wie ist der Aufzug gestaltet? Was gibt es vielleicht an dem Bedienpanel im Inneren für Informationen? Vielleicht sowas, wie schnell fahre ich gerade oder wie viel Stockwerke kann ich pro Sekunde schaffen? Sowas, denke ich, wäre
also Informationen spannend. In der Kabine für die Passagiere, ja.
Weil dass sonst
die dann bei der Fahrt schon nebenher mal ein bisschen was über den Aufzug hören können, ja?
Genau, also das wäre zum Beispiel ein Bereich, den ich mir gut vorstellen könnte. Oder vielleicht auch, dass man währenddessen dann auf diesem Display ein bisschen was zu der Technik erklärt bekommt. Weil ich glaube, das wissen die wenigsten, wie so ein Aufzug das bewerkstelligt, dass er die Person von A nach B befördert. Ich glaube, das würde helfen, auch so ein bisschen hinter die Fassade vielleicht den Passagier blicken zu lassen. Ich glaube, das wäre für viele spannend, weil dann sichtbar werden würde, was da für Technik hintersteckt und dass es einfach nicht nur ein Kasten ist, der sich bewegt, sondern wie bewegt er sich, was steckt da für Know-how hinter. Ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz spannender Input.
Ja, wir haben gestern erst darüber diskutiert, weil wir Notrufsysteme machen, die man ja eigentlich nie sieht im Aufzugsbereich, im besten Fall nie braucht, aber haben muss. Und dann haben wir gefragt, wie macht man denn jetzt Marketing für ein Produkt, das man eigentlich nicht sieht und das die Leute auch gar nicht wissen, dass es da ist, also im besten Falle. Und das ist so die Herausforderung, die nicht nur wir im Notrufbereich, glaube ich, haben, aber und viele andere Hersteller, was die Türantriebe und so weiter und so fort, Steuerungshersteller. Es ist ja, wie gesagt, eine Blackbox, ein schwarzer Schacht und dass man da versuchen muss, da irgendwie die Sichtbarkeit zu machen. Aber ich finde es schon mal super mit der Geschwindigkeitsanzeige, weil da hat man überhaupt gar kein Gefühl dafür.
Ja, der gerade so eine bildliche Vorstellung von einer Stimme in der Kabine, die dann ansagt bei der Anfahrt, sie fahren gerade mit 3 Meter pro Sekunde in den dritten Stockwerk ein, das dauert das Ganze.
Achtung, sie fahren jetzt gleich ein in die nächste Haltestelle.
Siehst du, Martin wird prädestiniert, nimmt seine Stimme von Martin. Aber ja, das ist sowas. Oder dieser Aufzug wird mit seinem betrieben. Und damit die Kabine sich bewegt, haben wir so und so viele Meter Seile im Schacht. Also finde ich super. Nehme ich mit. Ja?
Ich glaube, eine große Konkurrenz im Aufzugsbereich ist auch der Kfz-Mechatroniker. Weil einfach Fahrzeuge oder Autos ja Emotionen hervorrufen. Die sieht man, die kann man individuell anpassen. Man kann sich auch sein eigenes Auto quasi kaufen. Ein Aufzug ist meistens ein bisschen schwierig und kann daran rumbasteln, wie man möchte. Und ich glaube, da ist auch schon eine große Konkurrenz da, obwohl die Arbeit eigentlich fast das gleiche ist mit Elektronik und Mechanik.
Genau. Linus, du, Martin hat es ja eingangs erwähnt, du hast, bist du noch mittendrin im dualen Studium oder hast du schon abgeschlossen? Nein, du bist schon fertig, ne?
Genau, ich bin zum 28. Februar diesen Jahres fertig geworden. Ja.
Ah, okay, gut. Erzähl mal, was waren denn die Inhalte von deinem dualen Studium?
Das muss man auf jeden Fall zweiteilen. Also einmal der betriebliche Part, wo ich die Möglichkeit hatte, durch eine weite Bandbreite an verschiedenen Abteilungen und Geschäftsbereichen meines Ausbildungsbetriebes zu durchlaufen. Also ich habe angefangen im Transformation Office, wo es um Digitalisierung ging, dann über den Vertrieb, dann war ich 2 Wochen in der Produktion und habe da mal wirklich angepackt, die Produkte selber zu fertigen. Dann war ich Finanzbuchhaltung, dann im Produktmanagement. Also da habe ich einmal ein Unternehmen quasi in allen möglichen Facetten kennenlernen dürfen, was natürlich gerade als jungen Menschen hilft, so diesen Gesamtkosmos zu verstehen. Wie funktioniert das von A, Wareneingang, bis am Ende zu Z, Warenausgang, Verkauf, Vertrieb. Das war genau der Teil. Und dann habe ich ja noch studiert währenddessen und war da dann immer an Abenden unter der Woche an der Hochschule und habe mich da ja um sämtliche Bereiche der Digitalisierung und aber auch dem Bereich ja der BWL genähert. Also von künstlicher Intelligenz, die ja dann verstärkt aufkam während meines Studiums, bis ganz ja klassische BWL-Rechnungswesen zu Sachen wie digitale Transformation, Large Language Modellen, was ja dann am Ende auch ein Thema meiner Bachelorarbeit wurde. Also da quasi so diese beiden verschiedenen Welten, die ich die letzten 3,5 Jahre knapp durchlaufen habe und die sich auch gut miteinander ergänzt haben. Also einmal der praktische Part und dann eher so der theoretische, strategische Part in der Uni. Das hat mir auf jeden Fall gut geholfen, da auch das beides miteinander zu vereinbaren und dann aber auch quasi mir selber immer einer anderen Belastung oder anderen Input dann auch zu geben. Weil sonst, wenn man sich dann 8 Stunden im Betrieb und dann nochmal 3 Stunden in der Vorlesung mit den gleichen Inhalten beschäftigt, dann reicht es irgendwann. Und so war es dann ein ganz spannender Break dazwischen, weil es dann aus dem eher praktischen ins Theoretische am Abend dann ging.
Also warst du fast willkommen, noch mal ein bisschen Theorie eher am Abend zu bekommen.
Definitiv, aber da muss ich auch ehrlich sein, natürlich auch nicht immer. Also manchmal saß man dann in der Vorlesung, hatte einen langen Tag dann vor sich und musste sich dann echt noch mal von neuem motivieren, zuzuhören. Und also das war schon auch nicht immer so super einfach. Das wäre jetzt auch falsch, das so zu berichten, ja.
Jetzt war ja deine Bachelorarbeit Sprachmodelle und deren Potenzial für und Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Was für Herausforderungen haben wir denn so? Also was ist da in deiner Bachelorarbeit herausgekommen?
Also die größten Herausforderungen waren auf jeden Fall in der Bereitschaft der Unternehmen, da rein zu investieren, weil meistens ist es bei kleinen und mittleren Unternehmen so, dass dann nicht unbedingt Kapital bereitsteht, was man in so neue Bereiche investieren möchte, die nicht unmittelbar darauf einzahlen, auf den Unternehmenserfolg. Und gerade Bereich KI ist ja etwas, was erstmal enormen Anfangsinvestitionen bedarf oder einer gewissen Anfangsinvestition bedarf und sich aber erst dann im Nachhinein auszahlt. Also das war so der größte Painpoint, der berichtet wurde. Genau, aber der konnte sich dann auch relativ schnell auflösen, weil ja dann die großen Unternehmen kamen mit ihren eigenen Large Language Modellen, also einen OpenAI mit ChatGPT zum Beispiel, was man ja für einen relativ schmalen finanziellen Aufwand dann ja auch ins Unternehmen holen kann. Aber das ist so der größte Painpoint, der so durch meine Experteninterviews berichtet wurde.
Also wir arbeiten im Unternehmen ja auch mit KI schon. Gut, muss ich sagen. Also ich täglich. Ich finde aber, man muss halt auch das wissen, wie man es anwendet. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man schon schauen muss, dass man es richtig macht, oder?
Ja, definitiv. Also da hat ein Experte den passenden Satz auch gebracht, shit in, shit out, der da natürlich super gilt, weil das bringt nichts, wenn das Modell mit Datenstrukturen trainiert wird oder beliefert wird, mit dem es nicht umgehen kann und dann auch Fragen gestellt werden, mit dem das Modell auch nicht umgehen kann. Von dem, also das trifft auf jeden Fall zu und da bedarf es natürlich auch dann der Schulung der Mitarbeiter, dass sie dann auch das Tool bestmöglich dann benutzen können. Und da wurde teilweise erwähnt, dass die Altersstruktur, die einfach vorherrschend ist, mit einem Übergewicht zu etwas älteren oder erfahreneren Mitarbeitern, da des Öfteren mal auch als Problem benannt wurde, weil diese Mitarbeitergruppe sich meistens etwas schwerer tut, halt neue Technologie zu adaptieren und auch ins tägliche Arbeiten mit einzubringen, weil natürlich dann immer mitschwimmt dieses, ja, werden wir dann wegrationalisiert, wird dann die eigene Arbeit unnötig, werden wir dann gekündigt. Und das war aber auch eine ganz mutmachende Erkenntnis, so würde ich es formulieren, des Ganzen, weil am Ende rauskam, dass KI oder Large Language Modelle einfach den Mitarbeiter unterstützen sollen, iterative Arbeiten wegzunehmen, dass er sich einfach auf sinnstiftende Tätigkeiten sich damit beschäftigen kann und nicht irgendwelche Meeting-Protokolle anfertigen muss. Und das war eigentlich so das Learning daraus, was, glaube ich, auch viel Mut machen kann. Ja.
Was denkst du, wo wird sich denn generell so die Arbeitswelt hin verändern mit der neuen Technik, auf die wir ja alle zugreifen können?
Das ist natürlich großes Schauen in die Glaskugel. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es den Mitarbeitern auf jeden Fall hilft und sie unterstützt, dass, wir hatten ja gerade auch schon angesprochen, schwere körperliche Tätigkeiten nach Möglichkeit irgendwie übernommen werden oder da die Mitarbeiter unterstützt werden und dass einfach auch Potenziale gehoben werden, die jetzt schon da sind, aber die noch versucht werden, mit ganz viel Manpower denen zu begegnen. Und da hoffe ich, dass Automatisierung oder auch Digitalisierung dann da große Vorteile einfach schafft, damit die Unternehmen sich wieder auf die Kernkompetenzen zurückbesinnen können.
Du meinst also, dass es in der Verwaltung einfach effektiver zugeht?
Genau, und dass die Kollegen dann da nicht sich jede Bewerbung oder nicht jede Rechnung händisch anschauen müssen und die dann prüfen müssen, sondern nur in einem von 100 Fällen, wo es dann da eine Abweichung zum Beispiel gibt. Und dadurch werden dann natürlich ganz viele Mitarbeiterressourcen und auch Zeitressourcen frei, die dann an anderer Stelle zum Beispiel investiert werden können in so Bereiche, wie mache ich den Prozess besser? Oder wie sorge ich dafür, dass die wertschöpfenden Tätigkeiten des Unternehmens auch in Zukunft gesichert sind durch Forschung und Entwicklung zum Beispiel?
Also ich glaube persönlich, wir müssen dahin, eigentlich jeder Betrieb muss dahin, sich sowas anzuschaffen, also auch automatisieren, weil einfach der Nachwuchs einfach nicht mehr da ist. Also wie gesagt, die Babyboomer gehen jetzt irgendwann dann mal in Rente. Wir haben weniger Nachwuchs und ich glaube, dieses Argument zu sagen, dann werden wir gekündigt oder dann werden wir wegrationalisiert, ist einfach gar nicht da, weil die Power einfach, Manpower einfach nicht mehr da ist. Und warum sollte ein Computer, muss man so ganz flapsig so sagen, nicht einer immerkehrenden oder wiederkehrenden Arbeit machen, die sonst immer einer vom PC gemacht hat und sich um andere Aufgaben zu kümmern.
Ganz genau, ja.
Andererseits ist ja auch so, dass man, also ich spreche jetzt wieder als Handwerker, die KI kann dir kein Haus bauen oder keinen Aufzug bauen.
Und, das stimmt, ja.
Ja. Und da muss man quasi, glaube ich, ich bin nach wie vor überzeugt davon, Handwerk hat goldenen Boden, mit, also schon immer, aber jetzt umso mehr, dass man da einfach auch schaut, da hier den Nachwuchs daran zu kriegen, zu zeigen, hey, KI in einer gewissen Weise mit Planung und zeigt, wo du die Schraube bohren musst oder teilweise wird selber quasi reingeschraubt von einem Roboter, aber das Festziehen und das Kontrollieren und sowas alles, das muss trotzdem immer noch von Menschen gemacht werden.
Da bin ich total bei dir. Also ich glaube, dass es da am besten in der Zukunft ein Sparring gibt aus menschlichen Mitarbeitern und dann technischer Unterstützung, gerade Bereich Ausbildung. Da wird ja schon viel mit so Augmented Reality Headsets gearbeitet, dass da einfach an den verschiedenen Arbeitsschritten, man hat dann so eine Brille auf und da sieht man dann zum Beispiel aus einer Verschwimmung zwischen Realität und dann drüber gelegtem Layout, wo die Schrauben reingesetzt werden müssen oder wo, wie lange was geschweißt werden muss. Und ich glaube, das hilft dann einfach, um auch diesen ganzen Prozess der Ausbildung nochmal vielleicht ein Stück weit realitätsnäher zu gestalten, ohne da jedes Mal eine große Verschwendung von Ressourcen zu haben oder dass der Ausbilder da immer mit dabei stehen muss. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann können wir schon eine unglaublich große Menge an Potenzialen heben, die wir jetzt gerade einfach ja, nicht haben können. Weil zum Beispiel die Daten irgendwo unsortiert rumliegen oder nicht durchforstet werden können. Und wenn wir dann da zum Beispiel eine KI oder ein Large Language Modell drauf trainieren, dann können einfach die Daten, das heißt das ganze Wissen, was schon existiert, kann einfach geordneter abgerufen werden und dann auch zielgerichtet an den jeweiligen Mitarbeiter ausgespielt werden, der es dann gerade braucht. Also es geht nicht so wirklich um was Neues in meiner Wahrnehmung, sondern einfach darum, wie wir mit bestehenden Inhalten, wie wir die quasi wieder für uns dienlich machen können.
Absolut. Du hast ja jetzt einen Bachelor zu dem Thema gemacht. Wie sieht denn dein Alltag aus? Lebst du tatsächlich das Thema oder versuchst du es? Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem wenn man so ein bisschen Pionier ist, ne, in der Anwendung. Aber wie sieht es denn bei dir so im Alltag aus?
Ich versuche auf jeden Fall Schritt zu halten mit den ganzen Entwicklungen, die ja fast tagtäglich auf uns alle
Ich wollte sagen,
einprasseln.
das ist
Das
fast
dachte ich genau, ja,
unmöglich,
weil
ja.
ihr folgt es ja auch und dann jeder bringt wieder jede Woche irgendwas Neues und der kann das besser und der macht anders und hin und her. Also es ist schon nicht einfach, da auf dem Laufenden zu bleiben, wahrscheinlich.
Das ist auf jeden Fall die große Herausforderung, aber da versuche ich natürlich, mir die Informationen zu holen. Ich war jetzt auch ja, im letzten Monat mit meiner Kollegin auf dem KI-Day in Köln. Da ging es quasi darum, dass so die führenden Köpfe in Deutschland im Bereich KI-Anwendungen ihr Wissen teilen und ihre Learnings einfach an die Zuschauer mit reingeben. Und da war ich überrascht und auch so ein bisschen beruhigt, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir alle denken. Also das Ganze ist immer noch auf dem gleichen Standard von Bilder, die erstellt werden können, von Custom GPTs, also quasi individuellen ChatGPT-Modellen, mit denen man dann Teilaufgaben automatisieren kann. Also da sind wir noch nicht so weit, dass der Roboter alles von alleine macht und gar nicht mehr vom Menschen gesteuert wird. Das war auf jeden Fall eine ganz ja, gute Erkenntnis. Und auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen im Bereich meines Arbeitsumfeldes, versuche ich natürlich die Mitarbeiter oder die Kollegen so ein bisschen zu motivieren und so ein bisschen Ängste abzubauen, weil es daran natürlich meistens so ein bisschen hapert, dass so ein bisschen Berührungsängste vorherrschend sind. Und wenn man sich dann mal mit den Kollegen zusammen an eine Aufgabe setzt oder die mal so ein bisschen Dinge erklärt, die ich halt selber schon in meinem Alltag verwende, dann ja, sieht man dann ganz schnell, wie dann von so der Unsicherheit schon so ein kleines Lächeln in das Gesicht gezaubert wird. Und das ist natürlich schön, wenn man da so ein bisschen seinen Beitrag dann dazu leisten kann.
Wird dann tatsächlich auch erkannt, dass die KI in dem Moment wirklich eine Hilfestellung war? Also ist dieses Gefühl dann so, schau mal, es geht auch so.
Ja, also das merke ich gerade bei etwas ja, älteren oder erfahreneren Kollegen, dass die einen ganz konkreten Mehrwert brauchen. Also da muss man wirklich zeigen, das liefert dir die Anwendung, das kannst du wirklich nutzen. Und der jüngeren Generation, zu der ich mich auch noch zählen darf, ein paar Jahre, die kriegt man auch ganz häufig mit so Spielereien. Also zum Beispiel, ihr habt bestimmt auch diesen Trend von den Personen als Actionfigur mitbekommen, wo dann die verschiedenen Items da eingelagert sind in so eine Actionfigurverpackung. Und das reicht dann meistens schon ja, den jüngeren Kollegen aus. Dann sagen sie, boah, es ist ein cooles Tool, da beschäftige ich mich weiter mit. Und die ja, etwas älteren Kollegen brauchen dann wirklich einen ganz spezifischen Mehrwert, um wirklich auch dann die Tools zu nutzen.
Könnte man dich KI-Beauftragter nennen im Unternehmen?
Ich versuche so ein bisschen meine Begeisterung zu dem Thema ins Unternehmen zu tragen, aber wir sind da zum Glück so weit, dass wir in ganz verschiedenen Bereichen einfach an dem Thema arbeiten und es da auch verschiedene Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Und so sollte es, glaube ich, dann auch sein, weil ich muss jetzt nicht anfangen, im Labor irgendwelche KI-Tools zu implementieren, weil die Kollegen, die dort arbeiten, kennen sich tausendmal besser mit ihren Arbeitsabläufen aus. Und das ist, glaube ich, ein recht smarter Weg, das Ganze so zu lösen.
Nutzt ihr unterschiedliche KI-Programme oder habt ihr für eins versteift?
Nee, also wir nutzen unterschiedliche Tools, weil natürlich auch mal das eine die Oberhand hat, dann die andere. Das ist aber auch recht individuell. Also ich glaube, bei uns nutzen noch nicht allzu viele KI-Tools und dann eher aus dem Privaten heraus, wo sie gesagt haben, boah, das stelle ich mal vor im Unternehmen, vielleicht hat das hier auch einen Mehrwert. Aber da sind es eher verschiedene. Aber ich denke, die meisten nutzen einfach ganz klassisch ja, ChatGPT.
Nur mal, wie gesagt, aus der Praxis, weil ich arbeite ja viel mit Alex auch. Sag mal, wie organisiert man denn sowas? Also, wie gesagt, wenn jetzt 5 oder 10 Mitarbeiter quasi arbeiten, wie organisiert ihr das? Das quasi, es muss ja nicht jeder Mitarbeiter soll ja seinen eigenen Account ja haben und bezahlen, sondern es soll ja auch von der Firma irgendwie herkommen. Wie würde man sowas organisieren am besten?
Das ist immer individuell von Firma zu Firma. Was sich aber in meiner Erfahrung als zielführend herausgestellt hat, ist es, wenn es Guidelines gibt, wenn ganz klar vor oder ab Beginn gesagt wird, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Weil man muss sagen, die Informationen liegen meistens auf amerikanischen Servern und die Unternehmen haben da meistens auch Zugriff drauf. Es sei denn, man baut sich halt ein eigenes LLM auf dem eigenen Server auf. Das ist wichtig, dass da keine unternehmensinternen Daten preisgegeben werden, keine Kundendaten und dass es am
Also
besten.
sozusagen, man sollte den Rahmen als Unternehmen stricken, wo man sagt, in dem Rahmen wünschen wir uns, dass ihr euch, wenn ihr KI anwendet, bewegt.
Genau, und dann würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man dann ganz klar die Mitarbeiter auch an die Hand nimmt und durch Workshops oder externe Experten oder durch so Key-User dann auch versucht, die ganzen Learnings, die die Organisation macht, dann auch weiter hineinzutragen. Weil ganz häufig ist es so, dass das Unternehmen nicht weiß, was es eigentlich weiß. Also es klingt ein bisschen komplex oder ein bisschen verschachtet, aber in der einen Abteilung funktioniert bereits Anwendung A super und Abteilung oder eine andere Abteilung kennt Anwendung A gar nicht, weil sie nur mit Anwendung B arbeitet und das ist, glaube ich, essentiell, um diesen Austausch innerhalb des Unternehmens voranzutreiben.
Also praktisch auch Abteilungsvertreter, die übergreifend auch miteinander kommunizieren und das in ihre Bereiche übertragen können.
Genau, um einfach so Skaleneffekte übers oder fürs ganze Unternehmen dann zu gewinnen. Weil wenn das eine in Abteilung A gut funktioniert, dann meistens auch leicht abgewandelt in anderen Bereichen. Und das wäre ja schade, so die Potenziale auf der Strecke zu verlieren.
Verstehe ich. Also ein super Tipp für alle, die es neu installieren wollen. Was braucht es dazu, wenn man damit loslegen möchte? Sehr schön, Linus.
Eine Frage habe ich noch. Siehst du denn auch Gefahren darin, in Sprachmodellen oder in den AI-Formaten? Also sprich du mal, ich habe dann später vielleicht eine, wo ich eine Problematik darin sehe.
Ja, es ist also gerade schon angesprochen, Bereich Datensicherheit ist auf jeden Fall ein Punkt. Ein weiterer Punkt, der vielleicht aufkommt, ist, dass sich von der eigenen Arbeitskapazität die Dinge so ein bisschen wegbewegen, hin von, wie formuliere ich jetzt am schnellsten eine E-Mail, weil das, glaube ich, viele schon einfach über ein Tool machen lassen. Dann eher hin zu anderen Tätigkeiten und dass es dann da vielleicht Probleme gibt, wenn man dann nicht mehr auf ein ChatGPT zum Beispiel zugreifen kann, dass man sich dann so ein bisschen schwerer tut, E-Mails wieder selber zu formulieren. Also das habe ich bei mir so ein bisschen gemerkt. Ich habe das schon recht von Beginn an versucht outzusourcen, E-Mails zu formulieren. Klar, ich lese dann immer noch mal drüber, aber jetzt selber mich hinzusetzen und dann eine komplette E-Mail neu zu strukturieren oder irgendwie eine Meeting-Zusammenfassung, das fällt dann ohne Tool schon so ein bisschen schwerer. Aber auf der anderen Seite habe ich halt dann im Bereich kreatives und strategisches Denken zum Beispiel was dazu gewonnen. Also das shiftet sich wahrscheinlich dann so ein bisschen um von einem Bereich auf den anderen. Ja.
Also die persönlichen Skills, die man dann erwirbt, die verlagern sich von den Fähigkeiten, die man nicht mehr so braucht, auf andere Fähigkeiten, die aber wieder sehr gut unterstützt werden, ne? Oder weiterentwickelt werden, weil man ja da anders denken muss, wenn man mit einer KI arbeitet.
Also ich sehe die Gefahr teilweise schon, wie soll ich sagen, also jetzt nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch generell also Content-Erzeugung oder Filmerzeugung oder Fotoerzeugung, dass du teilweise so realistisch nachbilden kannst, teilweise jetzt schon, aber jetzt lass es nochmal 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft gehen, dass du das als Otto-Normalverbraucher eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kannst, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht. Und ich glaube, da werden wir irgendwie eine Lösung finden müssen, weil sonst kannst du ja alles in die Welt setzen und alles behaupten. Und wie gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wer weiß, ob 2500 Kilometer entfernt wirklich was passiert ist, was wirklich passiert ist, ja. Und das ist, glaube ich, eine bisschen sagen Gefahr oder eine Herausforderung, die wir uns auch stellen müssen, nicht alles zu glauben, was man dann plötzlich sieht.
Aber auch generell alle Nachrichtensender, egal ob auf Ton und Bild, da muss ein Umdenken stattfinden, tatsächlich die Echtheit der News nachzuweisen.
Absolut. Also das ist, finde ich, auch, um den Bogen nochmal so ein bisschen rund zu machen, für mich auch einer der essentiellsten Skills, den Schülern auch beigebracht werden sollte. So dieses kritische Hinterfragen und gerade diese Medienkritik, jetzt verstärkt natürlich nochmal durch den Bereich von irgendwelchen Fake News oder auch KI-generierten Inhalten, die natürlich dann auch im Bereich zum Beispiel jetzt politische Wahlen einen unglaublichen Einfluss haben können. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da noch kritischer werden. Aber auch, ich denke, von Seiten der Politik, ich meine, die sind auch dabei, dass KI-generierte Inhalte auch gekennzeichnet werden müssen. Jetzt ab dem nächsten Jahr, meine ich, ist da eine allgemeine Kennzeichnungspflicht. Aber das wird so weitergehen. Und ja, wie ihr auch schon ansprecht, die Sachen sind teilweise jetzt schon so gut, dass selbst wenn man sich damit tagtäglich auseinandersetzt, man da echt genau hinschauen muss. Und dann ab und zu nochmal so ein paar Artefakte erkennt, wo es halt falsch generiert wurde. Aber wenn ich das zum Beispiel jetzt meiner Oma zeige, die kann das natürlich gar nicht mehr unterscheiden, ob das Auto jetzt echt generiert ist oder ob das ein Bild ist. So, ne? Das
ja. Ich glaube, die digitale Bildung, die muss einfach auch sehr, sehr hervorstechen. Auch, ja. Sowohl auch schon in den Schulen, dass man einfach weiß, was einem in der Zukunft passieren könnte, wenn man blind irgendwas vertraut.
Genau. Linus, ich möchte vielen Dank sagen. Du warst sehr schnell dabei, also auch für den Mut. Das ist auch für uns nicht immer selbstverständlich. Wir merken immer wieder mal eine Zurückhaltung, wenn wir Gäste einladen. Und du warst da komplett dabei. Du warst offen für die Plattform und auch vielen Dank für deine Offenheit, da auch über Themen mit uns zu sprechen und auch mal für den schönen Tipp, könnte man so einen Aufzug ein bisschen sichtbarer machen, wenn dir noch was einfällt, schick's nach.
Gerne her damit.
Die Branche freut sich über natürlich jeden Blickwinkel, um mehr Sichtbarkeit tatsächlich für uns, für die Menschen und die Produkte zu schaffen.
Ja, ich sage auch danke für deine Meinung und für deinen Ausblick. Und ich denke, das hat uns schon weitergebracht, diese Folge mit ihr zuzuhören. Fand es schon sehr interessant.
Das freut mich. Ganz herzlichen Dank euch für das Vertrauen und für die spannende Erfahrung, die ich hier machen durfte. Und ja,
ich hoffe, es war jetzt nicht zu aufregend. Ich fand es total entspannt und angenehm. Ich hoffe, du hast es genauso empfunden. Und wer weiß, vielleicht Linus, viele Podcast-Aufnahmen noch in deinem Leben. Jetzt,
wünschen wir dir.
Werden wir schauen, ja.
Super, vielen Dank. Auch vielen Dank auch an der Stelle an unsere Zuhörer. Wir können und sehr natürlich, ich vergesse das immer wieder auch gerne auf YouTube, die ganzen Folgen auch zu sehen, mit Ton und Bild. Wir können auch an der Stelle sagen, wir befinden uns tatsächlich aktuell an einem Zeitpunkt, wo wir in das dritte Jahr Major League Elevator rutschen.
Wo schon 2 Jahre vorbei sind.
Genau, wo 2 Jahre durch sind. Wir hätten selber es nicht erwartet, dass wir so viele Folgen haben. Und das Schöne ist, unsere Gäste und Ideen gehen nicht aus. Also es geht definitiv weiter an alle Stammzuhörer und neuen Zuhörer. Also folgt noch einiges.
In dem Sinne, folgt uns. Drückt genau. Die Glocke.
Abonniert die Glocke, das ist mein Spruch. Das ist die Abkürzung von der Alex, abonniert die Glocke. Ja. Vielen Dank, Linus. Und wenn ihr Fragen habt an Linus, Ausbildungsbotschafter, wir hängen es in die Shownotes, schreibt auch an podcast@uns.gmbh und wir versuchen da auch Infos zu liefern.
Vielen Dank, Linus.
Danke
Bis
euch.
Bis dahin. Tschüss.
Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.